Engel sind Gottes Diener, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Das sind du und ich. Du betest und Gott sendet seine Engel los. Das sollte uns begeistern und dazu ermutigen, mehr zu beten. Amen. Dein Gebet aktiviert Gottes Engel, mittlerweile Teil 2. Amen. Also, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist für unseren Blick in die Bibel. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Amen. Gut, also noch einmal Hebräer Kapitel 1, Vers 14. Engel sind allesamt Gottes Diener, seine Beamten ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil erben sollen. Ich halte mal fest, sie sind Gottes Engel, Gottes Diener, nicht deine. Aber sie sind ausgesandt zum Dienst um deinetwillen. Und wie sie also hinter den Kulissen die Fäden ziehen und so weiter und wie das genau aussieht, das schauen wir uns jetzt ein wenig an. Ich habe mir gedacht, aufgrund des vielfachen Wunsches einer einzelnen Person, schauen wir uns Engel ganz allgemein kurz an. Also zunächst mal, der erste Engel überhaupt ist der Engel des Herrn. Der begegnet uns zum ersten Mal im 1. Mose Kapitel 16 an einem Brunnen bei einer Frau namens Hagar, auf die kommen wir auch noch. Der Engel des Herrn ist nicht ein Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn ist Jesus vor seiner Menschwerdung. Denn der Engel des Herrn und der Herr werden in der Bibel austauschbar verwendet. An vielen Stellen austauschbar verwendet. Der Engel des Herrn spricht zu dieser Person und dann heißt es, der Herr spricht zu dieser Person. Also der Engel des Herrn ist Jesus in menschlicher Gestalt, aber vor seiner eigentlichen Menschwerdung. Da ist ein Unterschied. Gott kann, wenn er will, Mensch werden und er steht dann vor dir und du erkennst ihn nicht. Ist den Jüngern von Emmaus passiert. Aber es ist was anderes, wenn er geboren wird und dann ein menschliches Leben lebt und zum Schluss ermordet wird und von den Toten aufersteht. Also das ist ein ganz anderes Programm. Aber wir halten mal fest, der Engel des Herrn, der oberste Engel überhaupt, der Engel, um den sich alle Engel drehen, ist Jesus. Dann gibt es Cheruben. Das sind die ersten Engel, die in der Bibel überhaupt vorkommen. Im 1. Mose Kapitel 3. Was machen die da? Gott hat soeben Adam und Eva aus dem Garten Eden hinausgeworfen. Aus ihrem idealen Wirkungsort, aus ihrem Paradies hat er sie rausgeworfen. Sie arbeiten jetzt auf dem weiten Erdenrund, sie machen dasselbe wie im Garten, aber es ist nicht mehr dasselbe. Sie sind nicht mehr so gesegnet wie vorher, denn Gott hat den Erdboden verflucht. Und natürlich wollen die jetzt wieder, wir wollen alle zurück nach Utopia, zurück nach Eden. Wir wollen in einen Idealzustand zurückkehren. Alle Menschen wollen das, alle Ideologien wollen das. Folge mir und du landest in Utopia. Aber das Paradies ist jetzt bewacht. Und zwar von den Cheruben. Die lagern östlich von Eden, damit der Mensch nicht zurückgeht nach Eden und dort dann auch noch vom Baum des Lebens isst. Unser Baum des Lebens ist Jesus. Okay, und von diesem Baum können wir essen, das ist ganz klar. Aber seinerzeit haben Adam und Eva eben nicht vom Baum des Lebens gegessen, sondern von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die haben einfach für sich selber beschlossen, wir legen fest, was richtig und falsch und gut und böse ist und lassen Gott einen guten Mann sein. Und das hat also die Katastrophe ausgelöst, die Urkatastrophe, unter der wir alle leiden. Der Sündenfall hat deswegen stattgefunden. Und dass sie jetzt nicht zurückgehen können ohne Gott in ihren idealen Wirkungsplatz ins Paradies, hat Gott diese Engel hingestellt. Diese Engel mit dem kreisenden Schwert. Kannst du dir irgendwie vorstellen, wie ein rotierendes Schwert um Eden herum? Da kommst du nicht durch. Du kannst machen, was du willst. Da kommst du nicht durch. Die versperren die Tür. Du willst durch diese Tür nach Utopia gehen und es klappt einfach nicht. Jede Ideologie, die versucht, nach Utopia zurückzukehren, schafft es nicht. Macht genau das Gegenteil. Buxiert Menschen oft millionenfach in die Hölle. Das ist eine ganz blöde Sache. Das nächste Mal, dass wir uns Cheruben begegnen, ist an einer anderen Stelle. Da formen sie eine Tür. Da formen sie ausdrücklich eine Tür. Und zwar ist es oberhalb von der Bundeslade. Obendrauf war ein Becken. Es war nicht nur ein Deckel, sondern es war ein Becken. Und das hat jedes Jahr, einmal im Jahr, der Hohepriester das Blut hineingegossen. Zur Sühnung der Sünden des Volkes. Und oben drüber standen Cheruben. Cherubim standen da. Die standen sich gegenüber und ihre Flügel haben sich berührt. Und mit ihren Augen haben sie auf den Sühnedeckel geschaut, auf das Blut auf diesem Deckel. Wenn wir also jetzt hier darstellen, stell dir mal vor, da ist jetzt noch einer da, der so aussieht wie ich, der steht mir gegenüber und wir machen so mit unseren Flügeln. Stell dir vor, das sind jetzt Flügel, okay? Wir machen so, was formt das Ganze dann? Das formt eine Tür, ja, hinein in die Gegenwart Gottes. Also erst blockieren Cheruben, aber als sein Blut dargebracht wird und speziell natürlich im Himmel oben das Blut Christi, seitdem gibt es eine Tür, seitdem machen die Tür auf nach Utopia, ins Paradies hinein und diese Tür ist Jesus. Deswegen sagt Jesus, ich bin die Tür. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, alle diese Dinge. Die Bundeslade ist quasi die Schwelle zu einer Tür. Und die Türbögen, ja, die sind diese Engel. Die Karuben, die sorgen dafür, dass du entweder nicht irgendwo hinkommst oder sie machen dir die Tür auf, dass du irgendwo hinkommst, wo du normalerweise aus eigener Kraft nie und nimmer hinkämst. Also einerseits versperren sie dir den Weg, andererseits ebnen sie dir den Weg. Noch was recht Interessantes. Keruben tragen den Thronwagen Gottes. Sehr interessant, kannst du das in Hesekiel Kapitel 10, Abvers 1 mal nachlesen. Und ich habe mir gedacht, das ist sehr interessant. Das hat mich nämlich an Lukas Kapitel 16 erinnert. In Lukas Kapitel 16 stirbt ein Mann namens Lazarus. Und es heißt ausdrücklich, als Lazarus starb, haben ihn die Engel Gottes in die Gegenwart Gottes bzw. in Abrahams Schoß getragen. Also, du wirst eines Tages auch auf so einem Thron Platz nehmen und dorthin gefahren und getragen werden, wo du hin willst, in die Gegenwart Gottes. Finde ich gut. Amen. Die nächsten Engel sind Seraphim. Seraphim bedeutet auf Deutsch die Brennenden. Die kommen nur an einer Stelle in der Bibel vor, und zwar in Jesaja Kapitel 6. Da ist Jesaja im Tempel und im Heiligtum, was ja nicht so riesig groß ist. Ja, es ist ein sehr kleiner Raum eigentlich, das Heiligtum. Das Allerheiligste ist noch kleiner. Er stand in diesem Heiligtum drinnen und hat dort angebetet, und plötzlich hat er eine geistliche Schau gehabt. Er hat den Thron Gottes gesehen, er hat Gott gesehen. Seine Schleppe, königliche Schleppe, hat den Tempel erfüllt. Und er hat Seraphen gesehen, Seraphim, die Lobpreis gemacht haben. Die haben heilig, heilig, heilig gesungen. Und das werden die in alle Ewigkeit machen. Das machen die in der Offenbarung immer noch. Weißt du, warum die das machen? Also normalerweise ist immer dasselbe Lied langweilig. Stimmt's? Denen wird es deswegen nicht langweilig, weil die immer neue Aspekte vom Wesen Gottes erkennen. Und die begeistern die so sehr, dass sie wieder anfangen auszubrechen. Und das halt, was ihnen auf der Zunge liegt, das kommt dann raus. Aber das ist nicht alles. Diese Engel, Seraphim, die haben 6 Flügel. Mit 2 bedecken sie ihr Angesicht, sodass man sie nicht sieht. Die sind unerkannt im Hintergrund. Mit 2 bedecken sie ihre Füße. Mit Füßen läuft man herum. Aber wenn die Füße bedeckt sind, dann sieht man nicht, wo sie herumlaufen. Die umgeben dich also unerkannterweise und ohne, dass du es merkst. Dann haben sie noch 2 Flügel, mit denen fliegen sie. In der Bibel sind Flügel, mit denen du fliegst, ein Symbol für Schnelligkeit. Diese Seraphim, die fliegen, die bringen Gebetserhörungen schnell aus der Gegenwart Gottes zu dir. Als Jesaja das sieht, fängt er an zu schreien und sagt, oh nein, oh Gott, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Und in einem Volk mit unreinen Lippen lebe ich. In anderen Worten, oh Mann, all der Blödsinn, den ich verzapfe jeden Tag, absichtlich und unabsichtlich. Ich merke jetzt, dass das irgendwie nicht passt in die Gegenwart Gottes. Der fühlt sich jetzt überführt. Der hat jetzt das Bedürfnis, sein Gewissen zu erleichtern vor Gott. Und er bekennt, dass er ein elender Schwätzer ist. Obwohl er der Prophet Jesaja ist, der ja garantiert kein elender Schwätzer von der 0815-Serie ist. Dann kommt einer dieser Seraphen und nimmt eine Kohle vom Altar. Also der muss irgendwie ziemlich schmerzresistent sein. Ja? Und dann geht er zu Jesaja und berührt ihn mit seinen Lippen. Also ich reiß mich nicht drum, ja, dass jemand kommt und meine Lippen mit Kohlen bewegt, also berührt. Weißt du, was das tut? Weh. Wenn dich eine Kohle berührt hat, dann sagst du zunächst einmal nichts mehr. Und wartest, bis es wieder geht, einigermaßen. Aber wir halten fest, dieser Engel kam an und hat sein Gebet sofort erhört. Er hat Freiheit haben wollen von seinem Geschwätz, er hat Buße getan, er hat Gott gebeten, ihm einen zuverlässigen Mund zu geben. Und der Engel kam sofort mit der Kohle, hat ihn berührt und dann waren seine Sünden vergeben. Also, wenn du um Vergebung bittest, dann kommt auch der Seraph zu dir, berührt dich mit der Kohle und du bist wieder sauber. Wir kennen heute ein anderes Bild, wir sind heute gewaschen im Blut Christi, aber das Endergebnis ist dasselbe. Sehr interessant, eigenartige Wesen. Und es gibt einige Wesen, die wirklich eigenartig aussehen. Diese Wesen, die haben dann auch noch überall Augen. Wenn du überall Augen hast, dann siehst du besonders viel. Und wenn du in der Gegenwart Gottes stehst, dann siehst du von Gott besonders viel. Und dann, wenn du wieder was Neues von Gott erkannt hast, was dich begeistert, fängst du wieder an auszurufen, heilig, heilig, wow. Ja, so sind die drauf. Also denen ist es nicht langweilig. Musst du dir mal vorstellen. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, mal vor dem Thron stehst und Gott anbetest, wird es dir auch nicht langweilig. Da bin ich mir wirklich sicher. Wenn du dich langweilst, dürfst du im Himmel zu mir kommen und du sagen, du hast dich getäuscht. Aber ich nehme an, dass das nicht der Fall sein wird. Amen. Gut, es gibt noch andere Engel. Es gibt einen Erzengel, der namentlich genannt wird in der Bibel, und das ist der Engel Michael, der interessanterweise zuständig ist für das Volk Israel. Der beschützt scheinbar das Volk Israel oder der vollzieht irgendwie im unsichtbaren Bereich die Ratschlüsse Gottes mit diesem Volk. Sehr interessant. Wenn die einen Engel haben, dann haben andere Völker garantiert auch einen Engel. Aber da wissen wir nicht genug drüber. Es gibt in der Bibel genau genommen zwei, streng genommen drei Engel, die wir mit Namen kennen. Einmal Michael, den wir schon erwähnt haben, und dann Gabriel, der erst mit Daniel geredet hat und dann mit Zacharias im Tempel und dann mit Maria, ganz genau, mit Maria, der Mutter Jesu. Er hat ihnen immer gesagt, ich bin Gabriel, der in der Gegenwart Gottes steht. Dann hat er ihnen eine Mitteilung gemacht, er hat ihnen ein Wort gebracht. Denn Engel auf Deutsch bedeutet Bote. Im Hebräischen wie im Griechischen bedeutet das Wort für Engel Bote. Ein Bote bringt dir Nachricht. Aber weißt du, die Nachrichten Gottes, die sind nicht wie normale Nachrichten. Die Nachrichten, die Worte Gottes, die haben Schöpferkraft in sich. Die bewegen Dinge, das hat eine völlig andere Dimension. Wie wenn jemand uns etwas sagt, wenn ein Engel dir was sagt aus der Gegenwart Gottes, ein Wort Gottes mitteilt, dann ist das was vollkommen anderes. Und was du und was ich mehr wollen als alles andere, sind Worte Gottes. Denn Jesus, der in der Wüste war und vom Teufel versucht worden ist, er sollte Steine in Brot verwandeln, der hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund Gottes ausgeht, von jedem Wort Gottes. Also was wir wollen, ist das Wort Gottes hören. Halleluja. Dazu brauchen wir nicht zwingend einen Engel, aber oft genug schickt der Herr Engel. Und wer ist dann der dritte Engel? Wir haben Michael, wir haben Gabriel. Alle anderen Engel sind namenlos, bis auf einen weiteren. Der steht in Jesaja Kapitel 14 und der heißt Hillel. Das ist der Morgenstern. Auf Lateinisch Luzifer, der Lichtträger, der Morgenstern, ja. Aber das ist eine andere Kategorie Engel, auf die gehen wir heute nicht ein, nur soweit. Die Bibel spricht mehr über Gottes Engel, weit mehr über Gottes Engel als über Dämonen. In manchen christlichen Gemeinden, die reden weit mehr über Dämonen als über Engel. Es steht sogar mehr über Engel in der Bibel als über den Heiligen Geist. Obwohl der die dritte Person der Gottheit ist und extrem wichtig ist, aber sich, wie gesagt, im Hintergrund hält. Dachte mir, das ist sehr interessant. So, wenn uns also jetzt ein wenig die Augen aufgehen und wir mitkriegen, dass Engel aktiv werden, nachdem wir gebetet haben, dann sollte uns das beflügeln. Wenn du bisher gebetet hast und irgendwie ein wenig lustlos warst und dir gedacht hast, du betest so ins Blaue hinein, dann stell dir vor, wie auf dein Gebet hin Gott Engel losschickt. Richtig massive Engel teilweise. Seraphim. Und vielleicht sogar Cherubim, wenn sie dich abholen, wenn du zum Herrn gehst, wenn du gestorben bist. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie Engel oder noch eine weitere Kategorie Engel. Und das sind die ganz normalen Engel, die aussehen wie Menschen. Wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal einen Engel gesehen und es nicht gemerkt. Warum? Weil diese Person ausgesehen hat wie ein Mensch. Ich kann mich noch erinnern, als ich 86 vielleicht, habe ich in München gewohnt und habe dort gearbeitet, im Westpark Hotel am Heimaranplatz. Und es war ziemlich neu eröffnet und gleich nebenan war die Messe, es war also ein Messehotel. Und es war recht interessant. Eines Tages kam durch die Drehtür hindurch in den marmorverkleideten Eingangsbereich, oder war es Granit, und verspiegelt dann alles, kam ein Mann rein. Er beleibt und er kam rein und hat ein Zimmer gemietet. Und nachdem er das Zimmer gemietet hatte, haben wir gemerkt, der hat psychologische Probleme. Der hat alles mögliche Eigenartige gemacht. Zum Beispiel ist er am Heimaranplatz rausgerannt auf dem Garmischer Ring, da, also auf dem mittleren Ring, und hat sich so auf die Straße gestellt, als der Bus ankam. Und er ist gefahren, der hat natürlich gehalten zum Plus, bis er seinen dicken Bauch, seinen Schnitzelfriedhof angedotzt hat. Ja. Und dann haben sie aufgemacht und haben ihn reingelassen in den Bus. Und nach einer Zeit kam er wieder und hat wieder eigenartige Sachen gemacht. Und dann ist was Interessantes passiert. Plötzlich hat sich die Drehtür noch einmal bewegt, ja, und ein junger Mann ist reingekommen. Hat den gesehen, hat ihn mitbekommen, diesen Mann da, wie der sich benommen hat. Und hat angefangen, sich um den zu kümmern. Die haben sich nicht gekannt. Dann hat der für den angefangen zu telefonieren und zu machen und zu tun. Und ich habe mir gedacht, ich stand noch da und habe mir gedacht, was bist denn du für einer? Wo kommst denn jetzt du her? von draußen rein. Der war kein Gast, der war keine Ahnung, wer der war. Und als dann alles unter Dach und Fach war, ist er zur Tür rausgegangen und war weg. Ich habe mir gedacht, was habe ich jetzt hier mitbekommen? Ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, ob das ein Mensch war oder ein Engel, aber es könnte ein Engel gewesen sein, allen Ernstes. Na, vielleicht war der Mann ein Christ, vielleicht war er keiner, ich weiß es nicht. Aber ihm wurde geholfen, ihm wurde geholfen. Als er sich selber nicht helfen konnte, wurde dem geholfen. Im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 2 steht, dass wir die Gastfreundschaft nicht versäumen sollen, dass wir gastfrei sein sollen, denn dadurch haben manche Engel beherbergt, ohne es zu merken. Einer, bei dem das offensichtlich passiert ist, das war seinerzeit Abraham. Der saß zur Hitze des Tages vor seinem Zelt. Ja, die Hitze hat geflimmert vor dem weißen Wüstensand. Und dann kamen drei Männer so aus dem Geflimmer raus und kamen zu ihm. Und er hat sich gedacht, wunderbar, Nachrichten aus der großen weiten Welt. Denn damals gab es weder Radio, es gab kein Internet. Stell dir mal vor, es gab kein Mobiltelefon, nichts, kein Fernseher, gar nichts. Du hast also Reisende gebraucht, um auf den neuesten Stand zu kommen. So hat er sie eingeladen. Und dann haben sie miteinander geredet, haben miteinander gegessen. Und dann hat der Gast, einer dieser Gäste, angefangen zu weissagen über Abraham. Hat gesagt, übers Jahr wird Sarah, die damals schon 90 war, einen Sohn haben. Sarah, die hinter der Zeltwand gelauscht hat, schmeißt sich hin vor Lachen. Abraham fängt an zu kichern und zu lachen. Erst hält er sich den Mund zu und dann lacht er laut raus und sagt, hey, lieber Gast, ich bin 99 Jahre alt. Ich und ein Kind zeugen mit der Frau hier, du, ich kenne die genauer, da, du, es ist alles vorbei hier, Fabrik zu. Und der Engel sagt, nein, warum hat Sarah gelacht? Und Sarah sagt hinterm Zelt, ich habe nicht gelacht. Und dann sagt der Engel, du lügst, natürlich hast du gelacht, sie hat in ihrem Herzen gelacht. Aber der Engel, der hat Sachen gewusst, die in ihrem Herzen waren. Und dann gingen zwei Engel weiter, zwei dieser Männer weiter, aber ein Mann, der bleibt bei Abraham, denn der Mann sagt sich, da dachte sich der Herr, ich will doch den Abraham segnen und zu einer großen Nation machen, sollte ich ihm nicht sagen, was jetzt mit Sodom gleich passieren wird? Und dann erzählt er ihm das, der Herr mit zwei Engeln, der Engel des Herrn mit zwei weiteren Engeln. Die zwei weiteren Engel, die gehen runter nach Sodom und holen dort Lot raus und dann richten sie diese Stadt in dieser Nacht. Also stell dir mal vor, da kommt der Herr mit zwei Engeln und er segnet den Abraham mit einer Gebetserhörung. Mit einem Sohn und mit neuer Jugend. Die haben sie nämlich bekommen, Abraham und seine Frau Sarah. Also einmal kommen sie und bringen Segen, aber dieselben Engel, dieselben Personen, die da handeln, die gehen runter nach Sodom, retten, was zu retten ist, und dann üben sie Gericht aus über dieses Volk. Also diese Engel, die bringen einerseits Segen, aber manchen Leuten bringen sie auch Gericht. Dürfen wir nicht vergessen, das gibt es nämlich auch. Ja, wenn du es hart genug übertreibst, dann passieren solche Sachen. Abraham tut Fürbitte für diese Stadt, aber sie ist nicht mehr zu retten. Es gibt nicht genug Salz in dieser Stadt, geistliches Salz, das die Stadt rettet. Weißt du, dass in deiner Firma, in deiner Umgebung viele schlechte Sachen nicht passieren, weil du dort bist, als Salz der Erde und Licht der Welt. Du hast Qualitäten, die brauchen ganz dringend. Eine Mini-Gemeinde von 10 Leuten in Sodom hätte die ganze Stadt gerettet. Nicht, weil die Stadt dann irgendwie so gut war und Gottes gefallen hat. Nein, sondern weil er Unruhe vermeiden wollte für sein Volk. Gott will Unruhe für sein Volk vermeiden. Deswegen schickt der Engel, um dich entweder zu schützen oder rauszuholen aus einem Ort, an dem Gericht geübt wird. Auf jeden Fall macht er sowas. Noch ein Gedanke, weil es mir gerade einfällt. Schutzengel. Wir kennen alle die Rede vom Schutzengel, und es heißt, jeder hat einen Schutzengel, und wir stellen uns die Schutzengel vor, dass sie so neben uns hergehen und so immer quasi die Hand über uns halten. Aber das ist nicht ganz richtig. Wenn du im Matthäusevangelium Kapitel 18 mal nachschaust, dann heißt es, dass man kleinen Kindern also keinen Anstoß geben soll. Man soll zum Beispiel kein öffentliches Ärgernis erregen, denn wenn die Schaden nehmen, dann sagt Jesus Folgendes. Passt auf, denn ihr Engel schaut allezeit das Angesicht Gottes. Jetzt frage ich dich, wo ist Gott? Im Himmel. Wo ist dann entsprechend dieser Engel, dieser Schutzengel, dieser Engel für diese Kinder? Der ist dann wo? Auch im Himmel, ganz genau. Und der schaut also nicht auf dieses Kind die ganze Zeit oder auf dich die ganze Zeit, dein Schutzengel, sondern der schaut auf Gott. was Gott sagt. Wenn Gott etwas sagt, pass auf, dem passiert gleich was, geh und schütze ihn, dann liegt dieser Engel los und macht was. Du kannst dem Engel nicht befehlen, dass er auf dich aufpassen soll oder irgendwie sowas. Vergiss es, sprich nicht mit deinen Schutzengeln. Das ist Heidentum. Okay, das ist New Age, das ist auf jeden Fall nicht Christentum. Halt mal unbedingt fest, ganz wichtig, mach das nicht. Dieser Engel, der kümmert sich nämlich nicht um das, was du sagst. Hast du das gehört? Dein Engel oder überhaupt Engel, die kümmern sich nicht groß um das, was du sagst, sondern sie schauen auf den Herrn, sie schauen auf Gott. In Psalm 103, so um Vers 18, 20 herum, musst du genauer nachschauen selber, da heißt es, lobt den Herrn seine Engel, Täter seines Wortes. Sie schauen auf ihn und warten darauf, dass er was sagt. In dem Moment, in dem Gott etwas sagt, setzen sie sich in Bewegung und kommen und handeln dann, vollziehen dann etwas an dir. Schutz oder Segen oder was auch immer genau. Ja, es gibt es, dass der Herr Engel dir vorausschickt. Das ist was Wunderbares. Das ist vielleicht das Nächste, was wir uns genauer anschauen können. Lass mich jetzt noch was über Engel sagen, die glückliche Fügungen herbeiführen. Zum Beispiel sollte Israel nach Kanaan gehen, um dort dieses Land einzunehmen. Und wir denken immer, dass die da kämpfen mussten und das Säbel schwingen mussten und da als Leute massakrieren mussten und überhaupt. Aber wenn du mal genauer nachliest, was da passiert ist und wie das Ganze abzulaufen hatte, dann merkst du da was. Und zwar heißt es im 2. Mose, ich habe es mal aufgeschrieben, lass mich das zitieren, im 2. Mose Kapitel 23, Vers 20, da sagt Gott, mein Engel geht dir voraus nach Kanaan, um diese Völker vor dir her zu vertreiben. Wer hat nun mal gekämpft vor Jericho? Hat Israel da groß kämpfen müssen? Nein, die Engel Gottes haben die Mauern Jerichos fallen lassen und auf diese Art und Weise einen Sieg herbeigeführt. Die mussten wesentlich weniger tun, als wir das oft erwarten. So, Engel Gottes gehen ihnen voraus. Und ein mächtiger Engel, wahrscheinlich war das Michael, sollte ihnen vorausgehen und ihnen quasi dieses Land durch glückliche Fügungen zuwenden. Einmal übernehmen die wilden Tiere. Und die Leute sagen, es gibt zu viele Löwen, es gibt zu viele Bären, es gibt zu viele Hornissen, heißt es an einer Stelle. Wir ziehen hier weg, wir gehen weg. Und dann sind sie weggezogen nach Tyrus, nach Sidon, nach sonst wohin und haben ihre Gehöfte und ihre Bauernhöfe und ihre Weideflächen und ihre Städte liegen lassen. Und die Israeliten konnten die dann einnehmen. Das ist oft passiert, sowas. Warum? Weil Gott ihnen dieses Land zugeschanzt hat. Und es ist doch wunderbar, wenn du ein Geschäft hast und du weißt, du bist im Willen Gottes und Gott schanzt dir Geschäfte zu, er schanzt dir Verträge zu. Das ist doch super. Er schickt Kunden zu dir. Dein Laden liegt vielleicht an einem nicht idealen Ort. Nicht am Marktplatz, sondern in einer Gasse dahinter. Normalerweise findet dich kein Mensch, weil du im Schatten liegst. Aber irgendwie kommen die Leute ständig bei dir vorbei. Warum? Weil der Herr dich segnen will. Und weil es da Engel gibt, die einfach hier die Leute dirigieren und sie wissen nicht genau wie und plötzlich stehen sie bei dir und haben deine super Angebote vor Augen und können sich dann bedienen. Lass es mal einsinken, das ist gut. Engel Gottes stellen glückliche Fügungen her. Und du sagst, ja, das war jetzt für ein ganzes Volk, für das Herausgerufene, für das Berufene, für das auserwählte Volk hat er das gemacht. Macht er das für mich auch? Ja. Denn du bist nämlich auch sein auserwähltes Volk. Du bist sogar noch mehr, du bist sein Kind, buchstäblich. Er hat dich neu gemacht, er hat dich von Neuem geboren, sein Geist. Gott ist dein Vater, Jesus ist dein großer Bruder. Du bist ein Kind Gottes. Und wir sehen das auch in der Begebenheit von Abraham und Rebekka. Abraham hat gesehen, seine Frau Sarah ist jetzt gestorben und sein Sohn ist schon jetzt 60 oder was er ist und hat immer noch keine Frau. Ja, er ist jetzt ein glücklicher Single. Aber Gottes Wort war, dass durch ihn also ganze Völkerschaften entstehen werden. Er braucht also eine Frau. Abraham ruft seinen Diener und sagt, geh ins ferne Land und hol dort aus meiner Verwandtschaft, aus meinem Volk, hol eine Frau für den. Und der Diener sagt, ja, aber Chef, das ist 500 Kilometer weit weg. Ja, macht nichts. Geht trotzdem. Ja, aber was, wenn die nicht mit will? Ja, dann musst du sie nicht bringen. Aber, sagt Abraham, der Engel des Herrn wird vor dir hergehen und wird dir den Weg ebnen, sodass du die Frau findest und dass die Frau mitgehen will. Glückliche Fügungen. Dieser Mann, der durchquert also die Wildnis und die Wüste und was weiß ich was alles und ist dann tatsächlich dort, wo er hin soll. Und er betet und sagt, oh Gott, hilf mir. Und in dem Moment kommt Rebekka aus der Tür heraus. Er bittet sie und sagt, du könntest ich mal einen Schluck Wasser von dir haben. Weißt du, er ist ein reicher Diener. Er hat Kamele mit Gold, Silber und edlen Steinen im Gepäck. Der hat selber genug Diener und wahrscheinlich bewaffnete Schutztruppen außerdem. Der hätte selber einen seiner Diener sagen können, hey, geh mal runter und schöpf mir was zum Trinken. Das hat er aber nicht gemacht. Der hat diese Frau hier getestet. Na, gut aussehen tut sie ja. Vielleicht ist es die. Und dann stellt er sie auf die Probe und sagt, gib mal was zu trinken. Und sie gibt ihm. Und nicht nur das, sie tränkt außerdem seine Kamele. Und er merkt, hey, hier ist mir also der Weg geebnet. Mir ist der Weg geebnet. Die ist begeistert. Es ist wunderbar, ich denke, ich lerne die jetzt mal genauer kennen. Dann geht er zu seiner Familie, zu ihrer Familie und lernt sie kennen und dann ist alles gut. Und diese Frau, die ist sogar bereit, mitzugehen. Was denkst du, woher ihr innerer Friede kam? Was denkst du, woher die Ruhe kam und die Zuversicht, dass es schon in Ordnung ist, wenn sie da einen 500 Kilometer weit weg wohnenden Fremden heiratet? Wo denkst du, dass dieser Frieden herkam? Der kam aus der Gegenwart Gottes, allhöchstwahrscheinlich runtertransportiert, durch einen Engel. Ein Engel hat Jesus im Garten Gethsemane gestärkt. Wahrscheinlich hat ein Engel ihr aus Gottes Gegenwart diesen Frieden gegeben und sie ist dann zu ihm gegangen. Er hat sie gesehen, sie hat ihn gesehen und dann waren sie ein Herz und eine Seele und es war alles wunderbar. Eine Zeit lang. Aber wie es weiterging, das müssen wir jetzt nicht anschauen. Mein Punkt ist nur der gewesen, glückliche Fügungen. Gott schickt seinen Engel dir voraus. Im Psalm 91 heißt es sogar, dass er dir die Steine aus dem Weg klaubt. Das finde ich gut. Amen. Ja gut, vielleicht hast du schon gebetet, aber es ist nicht irgendwie so besonders viel passiert. Vielleicht empfindest du sogar, es zieht sich irgendwie alles. Es zieht sich irgendwie alles. Muss ich auch ganz kurz darauf eingehen. Im Daniel Kapitel 10 versichert uns ein Engel, dass sich schon was tut, wenn du nichts siehst. Es war nämlich seinerzeit so, dass Daniel mittlerweile uralt war. Also der war wahrscheinlich schon zwischen 90 und 100 damals. Nicht mehr so super fit. Und er hat erkannt und gewusst, jetzt geht's zurück für Israel nach Kanaan. Und er hat wissen wollen, wie es weitergeht. Und er hat angefangen zu beten um Licht. Und er hat gefastet. Also nicht ein Vollfasten, aber er hat sich vegetarisch ernährt und keinen Wein getrunken. Und so hat er gefastet. Er hat sich keine Leckerlis erlaubt. Und hat sich nicht gesalbt und hat also keine öffentlichen Auftritte hingelegt und so weiter. Und das hat er gemacht. Eine Woche. Zwei Wochen. Und es ist schon ungewöhnlich gewesen für Daniel, denn bisher war er gewöhnt, dass wenn er gebetet hat, Gott reagiert hat. Aber jetzt tut sich da gar nichts. Drei volle Wochen hat er gefastet. Dann ist plötzlich was passiert. Er war am Ufer eines Flusses unterwegs, als plötzlich die Gegenwart Gottes runterkam auf diese Gruppe. Und die anderen, die hat die Furcht ergriffen. Und Daniel hat eine Vision gehabt. Er hat einen Engel gesehen, der aussieht wie Jesus in der Offenbarung Kapitel 1. Und er sagt, mich hat's umgehauen, schreibt Daniel. Er lag auf seinem Angesicht. Und dann hat er angefangen zu reden, aber er hat nichts mitbekommen. Der Engel hat angefangen zu reden, aber Daniel hat nichts mitbekommen. Dann ist er auf seine Hände und auf seine Füße hoch. Und dann hat dieser Engel gesagt, du rühr den mal an und richte ihn auf. Dann hat der Engel ihn aufgerichtet. Aber er hat immer noch nicht richtig stehen können. Dieser alte Mann, sind wir ehrlich, der hier völlig überwältigt war von der Gegenwart Gottes. Er war wie betäubt. Und dann sagt Jesus wahrscheinlich, dieser Hauptengel, der sagt zu diesem Mann, stärke ihn. Und dann kommt dieser Engel, der aussieht wie ein Mensch, und sagt, sei gestärkt zu Daniel. Und plötzlich hat Daniel wieder Kraft und sagt, jetzt kannst du reden. Jetzt sprich, denn dein Diener hört. Finde ich interessant. Der Engel spricht dem Kraft zu. Und dieses Wort hat genug Kraft, den wieder fit zu machen. Was da also alles im Unsichtbaren passiert, ist schon mal interessant. Wir schauen an relativ wenigen Stellen in der Bibel hinter die Kulissen. Aber an dieser Stelle tun wir es definitiv. Und was passiert jetzt? Dieser Engel fängt an zu reden, also der Hauptengel. Der sagt, ja, ich war also gerade im Kampf unterwegs mit Fürstentümern und Gewalten und Mächten der Finsternis. Und es ging hin und her. Der Kampf hat getobt und gewogt. Deswegen bin ich nicht gekommen. Ganz am Anfang, am Anfang, am ersten Tag, sofort als du gebetet hast, bist du erhört worden und bin ich losgezogen. Aber ich bin stecken geblieben in der Himmelswelt. Das erklärt mir mal einer, ja? Es ging also hin und her. Engel und Dämonen haben gekämpft. Und dann sagt dieser Engel, dieser mächtige Engel, der wahrscheinlich Jesus ist, ja? Also der Engel des Herrn seiner Zeit, der sagt, dann war es so, dass Michael kam, euer Fürst. Und er hat also für mich übernommen, hat dort weitergekämpft und ich wurde dort entbehrlich. So konnte ich also jetzt hier weiterfahren und konnte hier landen und dir also diese Botschaft mitbringen. Und dann erzählt er ihm, was in der Zukunft passieren wird. Haben wir jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen. Finde ich sehr interessant. Jetzt sagt Paulus ja auch im Epheser Kapitel 6, Vers 12, dass wir nicht gegen Fürsten, nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Fürstentümer, Gewalten, Mächte der Finsternis in der Himmelswelt. Also wir haben einen gewissen Anteil an den Kämpfen zwischen Gut und Böse. Aber dieser Kampf schaut nicht so aus, dass wir uns hinstellen und die Faust schütteln dem Teufel gegenüber, sondern wenn du mal genauer nachschaust, wie das geht in Epheser Kapitel 6, dann ist da die Rede vom Gürtel der Wahrheit, vom Schild des Glaubens, vom Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort, von den Schuhen der Verkündigung des Evangeliums. Also wir können feststellen, dass wir kämpfen durch Gebet und durch Ausharren, nicht durchs Kommandieren von Engeln. Der Einzige, der Engel kommandiert, ist Gott. Du kannst kommandieren, so viel du willst, passiert nichts. Denn die schauen mit ihrem Angesicht auf Gott und warten darauf, dass er was sagt. Erst dann kommen sie in die Gänge und machen was. Halte für wichtig, dass wir das unbedingt festhalten. So ein buchstäbliches Mitmachen, dass wir uns das halt so vorstellen, wie wir halt gegen den Teufel kämpfen und machen und tun, das können wir uns sparen, das ist Fantasy. Das ist magisches Denken, das ist ein magisches Weltbild. In Zungen, in Sprachen zu beten und zu schreien dabei, musst du alles überhaupt nicht. Musst du gar nicht. Mit einem stillen Wort hat Jesus Wind und Wellen besiegt. Er hat Dämonen geboten, auszufahren. War alles kein Thema. Amen. Gut, jetzt haben wir diesen Blick hinter die Kulissen gemacht. Gott sorgt dafür, dass Engel in die Gänge kommen, nachdem du gebetet hast, und glückliche Fügungen herbeiführen. Also ich finde das ermutigend. Glaubt es mal, ergreift es mal. Das ändert dein Gebetsleben. Das schaltet da eine Art Turbo zu und dein Glaube, der vergrößert sich und der wird wirksamer. Amen. Diese Dinge sind dazu da, dass wir sie hören. Glauben und dann tut sich da was. Halleluja. Also durch Gebet und Verkündigung von Gottes Wort kämpfen wir. Der Teufel kämpft auch, weißt du? Er kämpft dadurch, dass er Ideologien mächtig macht. Leute haben die schwachsinnigsten philosophischen Gedankengebäude, eigenartige Lehren und Leute fahren drauf ab, weil sie einigermaßen plausibel klingen, so im Sandkasten. Aber immer, wenn man sie dann in die wahre Welt überführt und auslebt, diese Ideologien, dann scheitern die jedes Mal. Ja, so kämpft der, weißt du, Fürstentümer, Gewalten, das sind Ideologien, die sich Bahn brechen wollen. Da müssen wir schauen, dass wir eben da nicht mitmachen, sondern wir das Wort Gottes und die Werte von Gottes Wort hochhalten, auch wenn es ungemütlich ist. Das ist ein Kampf. Das bedeutet, wenn du Gottes Werte vertrittst, wirst du dafür angefeindet. Auf der Arbeit und sonst wo. Plötzlich können die dich nicht mehr so leiden. Warum? Ja, weil du nicht für dies oder jenes bist, weil du dies und das kritisch siehst. Ja, du musst nicht mit Kritik ständig hausieren gehen, aber gegen bestimmte aggressive Ideologien musst du schon was sagen ab und zu. Die Leute müssen wissen, wo du stehst. Müssen sie. Weißt du warum? Wenn sie nämlich Fragen haben, wenn der Herr sie ernüchtert, wenn sie überführt werden, wenn sie Sündenerkenntnis bekommen, dann müssen sie wissen, dass sie zu dir kommen können, dass du eine Antwort hast und anders bist als alle anderen. Halleluja. Wir halten auf jeden Fall jetzt mal fest, wenn du betest, auch wenn sich scheinbar nichts tut, im Hintergrund tut sich sehr wohl was. Gute und böse Mächte kämpfen und der Herr ist dabei, dir deine Gebetserhörung zuzuführen. Und manchmal musst du im Gebet dranbleiben. Manchmal musst du sogar vielleicht ein wenig fasten zu deinem Gebet, dass da was passiert. Es ist nicht immer der Fall, aber manchmal ist es der Fall. Der Herr führt durch dein Gebet glückliche Fügungen herbei, öffnet dir Türen, schließt andere Türen. Also das ist wunderbar. Und wenn du auch Engel Gottes in deinem Leben wirksam haben möchtest, brauchst du natürlich Jesus dazu, ganz klar. Die Erlösung in ihm. So lade ich dich ein, gib dir jetzt die Gelegenheit. Nimm Jesus als deinen Herrn und Erlöser an und bete einfach mit. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu.